Ja, in mir klingt noch das Lied nach Liebe des Retters. Und das ist ja auch unsere Verkündigung, dass wir von ihm, unserem Herrn und seiner Liebe weitergeben. Aber ich habe mich in letzter Zeit, auch in der Vorbereitung zur Predigt, gefragt, was haben wir Menschen damit gemacht? Wenn wir mal so zurückblicken in die Kirchengeschichte, dann sehen wir, da war nicht alles so, wie unser Vater im Himmel sich das gewünscht hat. Deshalb habe ich heute mal meine Predigt überschrieben, Einheit oder Vielfalt. Ich erinnere mich an ein Wort, das ein Pastor aus Osnabrück mal gesagt hat. Er hat gesagt, ich wünsche mir, dass es in unserer Stadt so viele Gemeinden gibt, wie es Bäckereien gibt. Dann könnte jeder Christ dahin gehen, wo ihm das Brot schmeckt. Das wünsche ich auch, dass es ganz viele Gemeinden auch in unserer Stadt hier gibt, aber sie sollten einig sein. Und das beobachten wir ja in unserer Christen heute nicht. Wenn wir beim Bibelverteilen oder Gesprächen mit Menschen, dann kommen oft die Fragen, welche Kirche ist denn nun die richtige? Katholisch, evangelisch, freikirchlich, Baptisten und was sie dann aufführen. Und dann bin ich still. Da kann ich nicht viel zu sagen. Denn ich möchte nicht sagen, die ist richtig oder die ist richtig. Ich kann nur ein Zeugnis aus meinem Leben sagen, wie ich Jesus erlebt habe. Dem kann man nicht widersprechen. Aber es bleibt dann einfach im Raum stehen, wir sind unterschiedlich. Ich erinnere mich an eine schmerzvolle Sache, also jedenfalls für mich schmerzvoll. Wir hatten vor Jahren einen kleinen Hauskreis und da war ein junger Mann, der Mitarbeiter in der evangelischen Landeskirche war. Er war auch da zusätzlich auch in einem Hauskreis und da hatte ich den Gedanken, wir könnten ja mal zusammenkommen, damit wir merken, wir haben so vieles gemeinsam und dass wir ein Stück Einheit leben. Außerdem gibt es heute noch, nehme ich an, in Klarholz die Gemeinde der Russlanddeutschen Baptisten und die hatten auch einen Hauskreis. Und da habe ich gesagt, wenn wir drei Hauskreise mal eine gemeinsame Veranstaltung machen, das würde so ein Stückchen Einheit bringen. Dadurch, dass der junge Mann Mitarbeiter in der Kirche war, konnten wir da den Raum auch bekommen und wir haben dann zum Abend eingeladen. Ich habe gedacht, was können wir so als Thema nehmen, das jetzt nicht spezifisch auf eine dieser Theologien ausgeht, sondern allgemein. Und ich habe das Thema Israel genommen und das war auch ein Thema, das ankam. Aber zu dem Abend war unser Hauskreis natürlich und auch der Hauskreis aus der Landeskirche. Wobei ich den Eindruck hatte, es waren so viele, dass die auch noch eingeladen haben. Das hat mich gefreut. Aber leider von den Russlanddeutschen war niemand da. Und das hat mich ein wenig geschmerzt, denn ich hatte so den Eindruck, dass sie das Gefühl haben, sie sind die Richtigen und wir hätten die falsche Theologie. Das hat mir ein wenig wehgetan, obwohl ich das nicht beweisen kann. Das hat niemand gesagt und es kann auch sein, dass ich nicht fest genug eingeladen hatte oder wie auch immer. Also das muss ich auch dazu sagen. Aber was in meinem Herzen ging, das darf ich sagen, dass ich so ein bisschen traurig war, dass die Geschwister da nicht zugekommen sind. Wir selbst, Inge und ich, unsere Familie, sind ja durch viele Gemeinden und Gemeinschaften gegangen. Angefangen von der evangelischen Landeskirche, CVJM, Marburger Kreis, Ecclesia, dann kam Behlen, die Gemeinde in Behlen, und dann zwischendurch noch die Baptisten hier in Reda und nun Christus für alle. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben in allen Gemeinschaften und Kirchen liebe Geschwister gefunden, die uns gedient haben, dass wir wachsen konnten und wir durften sich ja auch dienen. Also das muss ich vorausschicken, wenn ich jetzt über Trennung von Gemeinden spreche und das mit alttestamentlichen Gegebenheiten mal untermale. Wir können es nicht leugnen, das, was Apostel Paulus an die Korinther schreibt, dass in Gemeinden auch das vorkommt, was im alten Menschen steckt. Und so hat er ja geschrieben, sondern es gibt Hader, Neid, Zorn, Zank, üble Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasenheit, Aufruhr. Die tragen natürlich nicht zur Harmonie und Einheit einer Gemeinde bei, sondern sie bringen Spaltung und Trennung, wie es sicher auch in der ganzen Kirchengeschichte geschehen ist. Ich möchte vier Punkte nennen, die zu Trennungen führen können. Und da ist erstmal Ungehorsam, Missverständnis, Religion und Parteiungen. Das soll in meiner Predigt jetzt aufzeigen, wozu Trennungen von Gemeinden geschehen können oder sind. Wobei ich natürlich dazu sagen muss, manchmal ist eine Trennung unumgänglich. Denn wir wissen, Gott macht immer etwas Neues. Und wenn er etwas Neues auch in die Gemeinden geben will, ich sage mal ein Beispiel, die Taufe. Von der Geschichte her gab es bis heute immer noch die Kindertaufe. Ne? Aber nirgends in der Bibel ist eindeutig gesagt, dass die ersten Christen als Kinder getauft wurden, sondern Jesus hat sie gesegnet. Und so zur Zeit Martin Luthers gab es auch die Täuferbewegung. Das heißt, dass Christen das deutlich geworden ist, Jesus will ja eigentlich, dass wir als Erwachsene nach einem klaren Bekenntnis uns taufen lassen. Und dann gab es die Täufer. Natürlich hat die bestehende Kirche, sowohl die katholische als auch die evangelische, gesagt, nein, wir haben das schon immer als Kinder, haben auch ihre Theologie, warum das so ist. Was blieb es den Geschwistern, die jetzt diese Erkenntnis von Gott hatten, dass sie als Erwachsene sich taufen lassen? Sie mussten eine eigene Täuferbewegung einleiten. Ne? Das ist nur so ein Beispiel, wo es notwendig wird, wenn Gott neue Wege geht, dass man dann nicht ablehnt, sagt, nee, haben wir nie gehabt, geht nicht bei uns, machen die Geschwister nicht mit und so, sondern dass man auch fragt, Herr, was möchtest du? Ich habe mal auf der nächsten Folie, lass mal stehen. Ich habe am Anfang noch ein Wort stehen gehabt, das Jesus sagt, dass uns schon die Wahl zwischen Einheit und Vielfalt aus der Hand nimmt. Er hat nämlich im hohenpriesterlichen Gebet, wie wir es nennen, gebetet, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Am Schluss der Predigt nehme ich dazu nochmal Stellung. Deshalb nochmal eine Folie, wo ich mal so grob all die Kirchen aufgezählt habe, die es so in der Kirchengeschichte gegeben hat und noch gibt. Angefangen war ja die jüdische Gemeinde in Jerusalem, ne? Die weitgehend aus Juden bestand und auch von den Aposteln geleitet wurden. Aber dadurch, dass Petrus angefangen, aber dann vielmehr Paulus unter Nichtjuden missioniert hat, wurden die Christen unter den Nichtjuden immer zahlreicher. Die Gemeinden wurden mehr, wie wir das ja an den Briefen in der Bibel lesen können. Und auch die Leitung der frühen Gemeinden ging immer mehr in nichtjüdische Hände. Und da entstanden dann die Russland- und griechisch-koptisch- und armenischen orthodoxen Kirchen. Natürlich war immer die Sprachbarriere eine Notwendigkeit, eine separat oder an den Gottesdienst anders zu gestalten. Ist klar, wir haben ja hier im Hause auch die griechische Gemeinde, die in Griechisch ihren Gottesdienst zum Teil machen oder auch griechische Leute ansprechen. Ne? Das bleibt nicht aus, dass jedes Land, und es, ich habe nur die orthodoxe Ostkirche hier erwähnt, es gab noch viele andere in Ägypten und in den Ländern, die zu der Zeit schon entstanden sind. Aber für uns hier im Westen Europas war die katholische Kirche dominierend, bis dann Martin Luther die entscheidende Frage stellte, was ist das Wichtige? Und er sagt, allein durch den Glauben. Und dadurch ist dann die evangelische Kirche entstanden, die sich aber wieder aufgeteilt hat in Lutheraner, Reformierte, Täufer, Baptisten, Pietisten, freie Gemeinden. Und so können wir weitergehen. Ne? Die anglikanische Kirche in England und so weiter. Wobei ich hier nur grob ausgewählt habe. Es gibt noch viele Untergruppen, Einzelgruppen. Und das macht ja nicht gerade ein gutes Bild. Ne? Wenn jemand zum Glauben kommen will oder wir ansprechen und sagen, ja, was ist denn nun die richtige Kirche? Diese Zertrenntheit und diese Uneinigkeit, die war mir immer schmerzhaft. Wie kann sowas kommen? Jetzt erwähne ich mal die vier negativen Dinge. Erstens Ungehorsam. Bei dem Durchzug durch die Wüste oder am Ende hat Josua den Israeliten diesen entscheidenden Satz ihnen vorgehalten. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter schon gedient haben, jenseits des Stromes, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Einen entscheidenden Satz, der sehr prägend auch für die weitere Geschichte Israels geworden ist. Denn wir wissen, dass immer wieder durch ihren Ungehorsam, dass sie Götzen angebetet haben, Gott über sie zornig war, und Zorn Gottes hieß immer, dass er seine schützende und segnende Hand zurückgezogen hat und die Völker, die ihnen feindlich waren, sie überfallen haben. So habe ich auf der nächsten Folie mal das, was im Richterbuch geschrieben ist, welche Volksgruppen, also heidnischen Volksgruppen, die einzelnen Stämme haben wohnen lassen. Gott hatte ihnen gesagt, alle zu vertreiben. Und das war kriegerische Handlung, können wir jetzt kaum so mit dem Herzen nicht nachvollziehen, dass viele getötet wurden. Sie sind ja als Krieger ins Land gezogen, um das Land auf Gottes Geheiß zu erobern. Aber sie haben auch Leute vertrieben. Dann sind zum Beispiel die Philister an den Rand des Mittelmeeres, wissen wir heute, Gazastreifen. Ne? Da sind die Philister als ein Beispiel hingeflüchtet. Aber auch innerhalb der einzelnen Länder, Landstriche, sind sogenannte Heiden, nicht Juden, wohnhaft gewesen, was den Nachteil hatte. Die haben sich vermischt mit den Juden, sie haben ihre Kinder zur Heirat gegeben und damit sind deren Gebräuche, und das hieß immer Götzendienst. Ne? Das also neben der Stiftshütte, die als der von Gott festgelegten Stelle der Anbetung des lebendigen Gottes, jetzt Altäre für Götzen entstanden. Und das hat immer den himmlischen Vater erzürnt, sodass er zugelassen hat, dass Feinde Israel überfallen konnten, sie gedemütigt haben. Und das gilt auch für Trennungen. Ne? Dann gab es treue Juden, die regelmäßig in der Stiftshütte angebetet haben, aber auch andere, die gesagt haben, nee, es gibt ja Baal und wie die Götzen alle hießen. Und eine Trennung in geistlicher Hinsicht geschah durch Ungehorsam. Und das geschieht sicher heute auch, wo man mit Geschwistern nicht einverstanden ist, wo man sagt, nee, den mag ich nicht oder der hat mich persönlich angesprochen und gesagt, ich wäre schuldig und welche Aussprüche da auch kommen können, die aus Ungehorsam dann die Gemeinde verlassen lässt. Der zweite Punkt ist Missverständnisse. Und das kennen wir ja. Wir haben zwar Sprache von Gott bekommen, aber ob wir den anderen immer verstehen, das ist immer schwierig, sich richtig auszudrücken. Ich bin jemand, der, sollte man jetzt in der Predigt nicht meinen, aber ich bin recht schweigsam und ich habe so meine Not, dass ich manches nicht sage, was gesagt werden muss, während andere wieder zu viel sagen. Ne? Da sind wir ganz unterschiedlich. Ne? Aber da hat es auch in unserer Ehe manche Missverständnisse gegeben, weil ich mich nicht klar ausgedrückt habe. Ich habe so einen kurzen Satz reingeschmissen und meine Frau wusste gar nicht genau, worum es ging. Ne? Aber so kann es auch unter Christen sein oder Menschen, die Gott nachfolgen, dass Missverständnisse da sind. Da gibt es im Josua einen Bericht, den Bericht, wie sie das Land erobert haben. Und zwar hatte Gott schon vorher gesagt, dass 2,5 Stämme auf der Ostseite des Jordans ihr Land bekommen. Das war dann Ruben und der halbe Stamm Manasse. Die haben auf der Ostseite schon von Mose zugewiesen gekriegt, das ist eure neue Heimat. Während die anderen 9,5 Stämme dann über den Jordan gegangen sind und dort ihre Länder bekommen haben. Gleich auf der nächsten Folie könnt ihr das auch als Bild sehen. Aber sie haben, als sie über den Jordan gegangen sind, diese 2,5 Stämme verpflichtet, die Krieger, die jungen Männer daraus, mit ihnen zu ziehen, um gemeinsam das neue Land zu erobern. Und als das alles erledigt war, wie ihr seht, alle waren verteilt auf ihre Ländereien, da hat man gesagt, Dankeschön, ihr jungen Männer aus den 2,5 Stämmen, jetzt könnt ihr zu euren Familien gehen. Sie haben Beute mitgenommen, die sie dahin. Und dann haben sie etwas am Jordan gemacht, womit die anderen nicht zufrieden waren. Sie haben nämlich einen Altar, als sie über den Jordan wollten, wieder rüber wollten, haben sie einen Altar. Und der bestand immer aus vielen Steinen. Ne? Dass man einen großen Haufen machte, wie ein Altar. Und das hat die anderen, die sie im Land zurückgelassen haben, erbost. Wir haben doch die Stiftshütte. Und Gott hat angeordnet, dass das der Platz ist, an dem wir Gott anbeten. Und was macht ihr jetzt? Ihr baut da euren eigenen Altar. Ne? Also Trennung, mein Thema, ne? Spaltung. Ne? Und deshalb haben sie sich gerüstet, haben gesagt, das zahlen wir denen heim. Und dann kommt es zu einem Treffen dort und wir lesen in Josua 22, was ist das für ein Treuebruch, werfen sie ihn vor, den ihr da dem Gott Israels begangen habt, indem er euch heute von dem Herrn abkehrt, dadurch, dass ihr euch einen Altar baut und euch so wieder den Herrn empört. Aber es stellt sich heraus, dass das ein Missverständnis war. Das war gar nicht die Absicht von den 2,5 Stämmen, dass sie dort einen neuen Anbetungsort machen wollten, sondern sie antworten in Josua 22, Vers 34, und die Stämme Ruben und Gad nannten den Altar Ed. Und das bedeutet Zeuge. Denn Zeuge soll er sein zwischen uns, dass Jahwe, der lebendige Gott, der wahre Gott ist. Es war also nur ein Denkmal. Sie wollten nur ein Denkmal setzen. Und das haben wir ja vorhin auch schon immer gesagt. Menschen brauchen Denkmäler. Ne? Kommt eine neue Generation, ist alles vergessen. Wenn da aber ein Denkmal ist, aha, da haben die 2,5 Stämme gesagt, Jahwe, der lebendige Gott, ist der wahre Gott. So haben die Stämme sich wieder versöhnt in diesem Falle. Aber es hätte sein können, dass solch ein Missverständnis zur Trennung geführt hat. Und dafür gibt es auch weitere Beispiele, dass sich hinter Juda von den anderen Stämmen getrennt haben. Ne? Also das ist Alltag in unserer Religionsgeschichte. Als nächstes möchte ich den Punkt Religion ansprechen. Religion bedeutet ja, dass Menschen sich auf Gesetze verlassen, sagen, wir haben die und die Gesetze in unserer Kirche und die müssen streng eingehalten werden, sonst kann Gott euch nicht gnädig sein und das ist notwendig, dass ihr gerettet werdet. Das ist Religion. Gute Werke und Gesetze, das ist Religion. Während wir wissen, allein durch den Glauben, unser Heil ist Jesus und was er für uns getan hat. Das ist Glaube. Da gibt es solch ein Beispiel aus dem Richterbuch, das mich jetzt so fasziniert hat. Diese Völker, von denen ich vorhin gesprochen habe, haben immer, wenn sie die Möglichkeit hatten, Israel überfallen, beraubt und sie zu Abgaben verpflichtet oder manchmal sogar ihre Ernte kaputt gemacht. Immer dann, wenn Israel ungehorsam war, wie ich das vorhin erzählt habe. Und dann hat Gott, wenn sie endlich Buße getan haben und ihn gebeten haben, hat er ihnen Männer geschickt, aber auch Frauen, ja beides, die dann für Ordnung gesorgt haben. Das ist die Zeit der Richter. Dass immer Gott einen Richter ihnen gegeben hat, der wieder Ordnung ins Land gebracht habe. Ein ist uns, glaube ich, der bekannteste, der Simson. Ne? Simson oder in der katholischen Übersetzung heißt er, glaube ich, Samson. Ne? Den Eltern dieses Simson wurde er schon von einem Engel angekündigt. Ähnlich wie bei Maria trifft ein Engel die Mutter, die zukünftige Mutter des Simson auf dem Feld und verkündigt ihr, dass sie, die bisher traurig darüber war, kein Kind zu bekommen, jetzt einen Sohn haben. Aber mit bestimmten Bedingungen. Er durfte nichts Unreines essen, trinken und seine Haare durften nicht geschnitten werden. Ne? Deshalb kennen wir diese Geschichte, die auch verfilmt worden ist, ne? Mit seinem langen Haar. Und die Frau kommt freudig nach Hause, erzählt ihrem Mann, dem Manoah, ein Engel war da und er hat mir versprochen, dass ich einen Sohn bekomme, dass wir einen Sohn bekommen. Und wie sind wir Männer, wie reagieren wir darauf? Das will ich aber selber wissen. Ne? Du kannst mir viel erzählen. Und so geht er auf die Knie und bittet Gott. Sagt, Herr, ich möchte, dass auch der Engel mir das sagt. Ne? Und tatsächlich, Gott reagiert auf sein Gebet und seine Frau kommt eines Tages vom Feld und sagt, der Engel ist wieder da, komm schnell. Und dann geht er dorthin und wie er das aus seiner Religion kennt, muss er ihn bewirten. Ne? Er schlachtet ein Tier, will ihn bewirten, aber der Engel isst nichts davon, sondern lässt es, wie das damals üblich war, auf einem Altar brennen, sodass es ein Lob Gottes wird. Ne? Und jetzt, wie reagieren die beiden Ehepaare auf, nachdem der Engel weggegangen ist? Der Mann sagt in Richter 13, 22, Manoah sprach zu seiner Frau, wir müssen jetzt sterben, denn wir haben Gott gesehen. Damit hatte er nicht ganz Unrecht. Er wusste von Mose, dass man nicht in der Gegenwart, der sichtbaren Gegenwart bestehen kann. Das wusste er. Ne? Also sein religiöses Verständnis war, jetzt müssen wir auch sterben. Und das ist Religion. Ne? Da gab es Gesetze, so ist das, wenn man Gott gesehen hat. Aber er hat hier nicht Gott gesehen, er hat einen Engel gesehen. Ne? Aber das war seine religiöse Einstellung. Ne? Und was antwortet seine Frau daraufhin, die nämlich ganz klar, ich denke, eine Gläubige war, wenn ich das mal so vergleichen darf. Aber seine Frau antwortete ihm, wenn der Herr uns hätte töten wollen, so hätte er nicht Brandopfer und Speisopfer von uns angenommen. Auch hätte er uns nicht all das sehen und uns vollends nicht dergleichen Dinge hören lassen. Ne? Sie ist da ganz klar. Ne? Sie sagt, da ist, wir haben einen lebendigen Gott, und wenn er diese wunderbare Zusage, dass ich ein Kind bekomme, uns gibt, dass unser Opfer angenommen wird, das sind doch alles positive Dinge, da muss ich doch nicht unter einem bestimmten Gesetz mich knien, sondern dann freue ich mich und bin dankbar darüber. Ne? Merkt ihr, da ist dieser Unterschied zwischen dem festgebundenen Religion und dem freien Glauben, der ja direkt auf Gott zugeht und Kontakt mit ihm hat. Und das wollte ich als Vergleich machen, dass das auch die Gefahr in unserer Christenheit ist. Ne? Dass immer wieder der Tendenz zu Gesetzlichkeit und zu eigenen guten Werken zu neigen ist. Ne? Die zu bewerten, als wären sie für unser Heil wichtig. Auf der anderen Seite aber der Glaube, und den halten wir fest, dass wir ein wunderbares Verhältnis zu unserem himmlischen Vater haben, dem wir alles sagen können. Dann gehe ich noch zum vierten, der Parteiungen. Und das geht jetzt ins Neue Testament. Wir erinnern uns an die Begegnung, die Jesus mit der Samariterin hatte. Jesus geht ganz persönlich auf sie ein, aber sie weicht aus in theologische Fragen. Und sie fragt, die Frau sagte zu ihm, unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Merkt ihr? Wieder Religion, ne? Sagen, ist das Gesetz richtig? Muss man das? Soll man hier oder da? Ich denke, bei ihr war es so ein bisschen Ausflucht, weil Jesus ziemlich direkt war. Aber es trifft jetzt unser Thema. In Jerusalem stand seit Salomo der Tempel, wo mindestens einmal im Jahr ein Jude in den Tempel ging, Opfer brachte, vielleicht auch ein Tier brachte, das für seine Sünden geopfert wurde. Das gehörte einfach dazu. Aber es hatte ja die babylonische und assyrische Gefangenschaft gegeben. Das heißt, Juden waren aus ihrem Land herausgebracht worden und nur ein geringer Teil war im Lande geblieben, auch im nördlichen Teil in Samarien. Da aber jetzt solche große Lücken waren, haben die Assyrer und auch die Babylonier als verwaltendes Königreich andere Leute in diese frei gewordenen Landstriche gebracht, auch nach Samarien. Und dann gab es da ein Gemisch, ne, dass die untereinander geheiratet haben. Ne, und dann waren die Samariter von den Juden so ein bisschen als negativ. Man hatte keine Gemeinschaft mit ihnen, weil sie beides vermischt haben. Sie haben den Glauben an den Gott Israels vermischt mit Götzendienst. Und weil das so war, haben sie gesagt, nee, Samariter, die sind schlecht. Ne? Jesus hat ein ganz anderes Bild von dem barmherzigen Samariter geschildert. Und auch das Gespräch am Brunnen zeigt deutlich, dass die Samariterin Interesse hatte. Sagt, du bist ein Prophet, ne? Nennt sie ihn. dass also dieses Urteil der Juden nicht ganz so stimmte, aber die Tatsache war so, dass sie ein eigenes Heiligtum hatten. Auf dem Berge Gerizim haben sie den Gott Israels angebetet. Aber das sah anders aus, der Gottesdienst war anders. Da hatte sich eine Trennung vollzogen. Es gab also die Samariter, die am Gerizim anbeteten, und die restlichen Juden, die nach Jerusalem gingen. So hat auch dieses geschichtliche Ereignis zu Parteiungen geführt. Der eine Partei und die andere. Aber Jesus gibt keine Antwort auf ihre Frage direkt, sondern erwähnt etwas anderes, das wir auf der nächsten Folie lesen. Jesus sagt zu ihr: Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Jesus sagt nicht, Jerusalem ist das Richtige, sondern er sagt, jetzt mit ihm bricht etwas Neues an. Nicht mehr Gebäude sind die Grundlage, sondern die Menschen sind Tempel Gottes, die Jesus nachfolgen. Und dann geschieht die Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Das kann das kleine Stübchen, in dem du stille Zeit machst, sein. Das kann die Gemeinde hier sein. Aber nicht mehr das Gebäude ist das Wichtige, sondern das Verhältnis, das wir als Einzelne mit unserem Gott haben, wie wir auch mit Jesus sprechen. Eine Umkehrung, auf die eigentlich schon die Väter, Propheten im Alten Testament gehofft haben. Sie haben es nicht gesehen, aber Jesus kündigt es hier an, dass wir den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist im Geist und in der Wahrheit anbeten. So hat Jesus eine neue Form gegeben, die natürlich auch wieder Spaltung, wenn ich das so nennen darf, hervorgerufen habe. Die Juden haben gesagt, nein, wir erkennen diesen Jesus, der da durch unser Land geht, nicht als Messias an, sondern wir bleiben bei unserem alten Gesetz. Und es entsteht eine neue, und die Bibel nennt es wirklich Sekte. Es steht die Sekte der Christen, die Jesus als ihren Herrn anerkennen. Und das hat eben auch zu einer Spaltung, die bis heute gilt. Juden haben bisher noch Jesus nicht als ihr Messias anerkannt, mit der Ausnahme, die ich beim letzten Mal erwähnt habe, die messianischen Juden. Das sind Juden, die aber Jesus angenommen haben, wie wir das als Christen tun. So hat schon zu ersten Christen eine Spaltung stattgefunden, die aber notwendig war, weil, wie das sehr oft bei weiteren Spaltungen gewesen ist, die bestehende Kirche sagt, nee, das können wir nicht annehmen, unsere Väter haben das schon anders gemacht, wir bleiben dabei. Solche ähnliche Äußerungen habe ich auch von der russlanddeutschen Gemeinde gehört, unsere Vorfahren in Russland haben das schon so gemacht, wir bleiben dabei, wir führen nichts Neues ein. Jetzt komme ich zu dem ersten nochmal wieder, was Jesus gesagt hat, dass er für Einheit gebetet hat. Einheit mit ihm und für die Einheit unter uns Christen. Kommt die Frage, Jesus hatte alle Vollmachten. Kranke wurden geheilt, selbst Tote sind auferstanden unter seinem befehlenden Wort. Warum ist in der Kirchengeschichte bis heute das nicht erfüllt? Er will doch, dass wir untereinander alle eins sind, die an Jesus glauben. Aber es ist nicht so. Wir sind traurig, ich bin traurig über die Gespaltenheit, die es auch unter ernst meinenden Christen noch gibt. Habt ihr eine Antwort darauf, warum bei Jesus alles andere gelingt und dieser Punkt eigentlich nicht? Das liegt an einem. Gott hat uns den freien Willen gegeben. Darüber geht er nicht hinaus. Das ist immer so. Wir müssen uns für Jesus entscheiden. Ist unser freier Wille. Wo wir das nicht tun, passiert nichts. Und das gilt auch für die Einheit. Wenn wir nicht bereit sind, Geschwister anzuerkennen, mit ihnen gemeinsam zu gehen, dann geschieht es auch nicht. Eine Ausnahme, wenn Jesus wiederkommt, wird er aber, weil wir seine Autorität erleben, dann wird es geschehen. Also da habe ich keinen Zweifel. Ne? Aber das ist wieder Wirken Gottes. Jetzt ist unser freier Wille und deshalb hoffe ich, habt ihr auch so ein Herz wie ich, dass wir mit anderen Geschwistern, nennen sie sich auch evangelisch, katholisch, wie auch immer, doch sie, die Jesus anerkennen, auch als Einheit empfinden. Denn wir können mit unserer schwachen Kraft nicht die Welt verändern und sagen, jetzt müsst ihr alle, ne? Das können wir nicht, da sind wir zu schwach. Aber wir können im Kleinen Einheit üben. Das beginnt in der Ehe, das beginnt in der Familie, in der Gemeinde und da, wo wir mit in der Kraft unseres Herrn sein dürfen, da können wir Einheit bilden. Und das möchte ich euch heute mitgeben und freue mich, dass weitgehend auch das hier in der Gemeinde erlebe, dass wir